Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Marc Brost von der Wochenzeitung Die Zeit, verantwortlich für das Ressort Politik. Hallo, Herr Brost.
Hallo, Frau Schäfer.
Ich freue mich, dass Sie da sind und freue mich natürlich, dass Sie uns zuhören. In der aktuellen Zeit, Herr Brost, haben Sie sich mit der Personalie Philipp Amthor beschäftigt. Überschrift, war's das? War's das?
Vorerst würde ich sagen, es gibt zwei Entscheidungen, die fallen. Heute Abend fällt die Entscheidung, ob Philipp Amthor den Landesvorsitz der CDU Mecklenburg-Vorpommern übernehmen kann. Damit verbunden wäre die Frage der Spitzenkandidatur bei der nächsten Landtagswahl. Was wir wahrnehmen aus dem Landesverband dort, glaube ich, gibt es großen Vorbehalt und es wäre wahrscheinlich auch politisch besser, jetzt dieses Amt nicht anzutreten. Mittelfristig ist es so, die CDU, die Bundes-CDU will diesen Jungstar in Anführungszeichen, Nachwuchshoffnung in Anführungszeichen, um jeden Preis halten. Deswegen ist die interne Parole Füße stillhalten, Klappe halten und dann weitermachen.
Und Sie werden genau hingucken, davon gehe ich jetzt mal aus.
Da gucken wir ganz genau hin.
Wir besprechen die Themen dieses Tages gleich. Unser erstes Thema, der EU-Gipfel, der heute stattfindet, virtuell. Da geht es ja um viel Geld, unter anderem diesen Hilfsfonds von 750 Milliarden Euro. Heute findet ein virtueller EU-Gipfel statt und da geht es ja um viel Geld. Einen Hilfsfonds von 750 Milliarden Euro will die EU auflegen, dafür diese Schulden machen, das meiste dann auszahlen als nicht zurückzahlbaren Zuschuss an die Mitgliedstaaten, einiges auch eben als Kredite dann überweisen. Es geht insgesamt um den Zusammenhalt und am 1. Juli, wir wissen es, übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft. In dieser wird die Bundeskanzlerin eine zentrale Rolle spielen und gestern hat sie ja in der Regierungserklärung so einiges dazu gesagt, zum Beispiel dieses.
Die Pandemie hat offengelegt, wie fragil das europäische Projekt noch ist. Die ersten Reflexe, auch unsere eigenen, waren eher national und nicht durchgehend europäisch. Das war, so gut manche Gründe dafür auch gewesen sein mögen, vor allem unvernünftig.
Ja, und jetzt sagt sie eben, die Pandemie zeigt uns, Europa ist verwundbar. Und jetzt ist die Frage, Herr Brost, wird die Frau Merkel, diese Kanzlerin, die ja in der Vergangenheit nicht immer zum Beispiel auf die Angebote von Emmanuel Macron aus Frankreich eingegangen ist, als der europäische Ideen formuliert hat, wird sie jetzt noch zu einer großen Europäerin?
Oh, das ist natürlich eine große Frage und ein großes Wort. Ich bin da immer ein bisschen zögerlich. Ich glaube, was man konzidieren muss, ist, dass Merkel den Moment erkannt hat und dass sie nach allem, was man an Kriterien jetzt anlegen mag, für den Moment, glaube ich, auch eine ungewöhnliche, aber ich würde auch aus meiner eigenen politischen Überzeugung sagen, eine richtige Entscheidung gewählt hat. Dieses Paket ist in seiner Dimension so groß wie nie, es ist so notwendig wie nie und die Ursache, die Pandemie, über die wir ja in den letzten Wochen immer wieder gesprochen haben und die wir selber erleben, die Ursache ist so groß wie nie und deswegen ist es wichtig, hier auch anders vorzugehen. Gleichwohl, wenn es jetzt immer heißt, rettet Merkel Europa? Ist Merkel die Retterin Europas? Dann muss man einmal ja über die Frage reden, was hat Europa denn in die Not geführt jenseits der Pandemie und was ist in Europa wirklich los und an welchen Ecken und Enden knirscht das gerade? Und da redet man tatsächlich über Nationalismus, da redet man darüber, wie Europa vor dieser Krise schon auseinander dividiert worden ist. Da redet man über die Frage, warum ist es weiter für Viktor Orban möglich, so als eine Art Politmaskottchen in Osteuropa sein Unwesen zu treiben. Und da hat die Kanzlerin nicht immer eine glückliche Rolle gespielt bei der Frage Ursache und Wirkung.
Also Rechtsstaatlichkeit soll ja auch ein großes Thema sein. Jetzt, wenn Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, muss es auch Orban, siehe auch Polen. Aber bleiben wir nochmal beim Geld und dabei eben, dass die EU jetzt diese Schulden aufnehmen will, um den Hilfsfonds zu finanzieren. Und da sagen natürlich einige, das ist sozusagen erstmal nochmal zu überlegen, ob das so sein soll. Und viel von dem Geld soll eben als nicht zurückzahlbare Zuschüsse ausgezahlt werden an die Mitgliedstaaten. Und da sagen Österreich, Niederlande, Dänemark, Finnland und Schweden, das geht eigentlich so nicht. Wir hören mal als Vertreter dieser fünf, die das nicht so wollen, den Sebastian Kurz aus Österreich.
Wenn wir als Europäische Union so viel Geld in die Hand nehmen, wie das derzeit geplant ist, dann ist es wichtig, dass das Geld richtig investiert wird. Es müssen natürlich in den Ländern, die bisher schon Probleme hatten, ihr Budget unter Kontrolle zu halten, notwendige Reformen stattfinden.
Ja, hat er da recht?
Nein, hat er nicht. Und zwar, glaube ich, führen wir die Diskussion auf einer unterschiedlichen Ebene. Das eine ist die Frage Kredit oder Zuschuss. Es macht, glaube ich, keinen Sinn, ein Land, das im Augenblick sich schwer am Kapitalmarkt refinanzieren kann, das große Probleme hat und dessen Budget tatsächlich schon sehr weit ausgedehnt ist, mit Krediten zu bedienen. Diese Kredite können im schlimmsten Fall nicht über eine ordentliche Laufzeit zurückgezahlt werden und die Verzinsung wäre auch zu hoch. Zumal man sich gegen Eurobonds und eine gemeinsame Kreditfinanzierung ja wehrt. Daher das Zuschussmodell, und das ist ja auch nicht ganz richtig, Zuschuss wird in der Öffentlichkeit und auch in der österreichischen Öffentlichkeit immer wie so eine Art Synonym für Geldgeschenk gesehen. Zuschuss bedeutet, dass das ja schon über mehrere Jahre und Jahrzehnte über den EU-Haushalt wieder ausgeschwitzt und zurückgezahlt werden muss. Es ist richtig, es gibt unterschiedliche Lastenverteilungen bei diesem Modell, das gewählt worden ist, sowohl bei dem Modell, das Merkel und Macron ursprünglich vorgeschlagen haben, als auch das Modell, was die EU-Kommission jetzt favorisiert. Es ist richtig, dass Länder, die im Augenblick gut dastehen, überproportional einen Lastenanteil daran tragen. Aber wir sind in einem Whatever-it-takes-Moment, wie es Mario Draghi immer für die Geldpolitik formuliert hat. Und deswegen, glaube ich, gibt es übrigens auch in Deutschland mittlerweile einen sehr großen Konsens unter vielen Ökonomen, dass die Finanzpolitik kräftiger, deutlicher und intensiver vorgehen muss als jemals zuvor.
Und diesen Konsens trägt ja tatsächlich auch die Kanzlerin mit.
Ja, und das Interessante ist tatsächlich, und das würde ich jetzt nicht nur politisch bewerten, dass auch die Diskussion unter den Ökonomen in Deutschland anders geführt wird. Gerade Deutschland war, und das mag ich gar nicht verurteilen, das mag ich nur beschreiben, Deutschland war immer, was die Finanzpolitik angeht, sehr konservativ, sehr geprägt von der Furcht vor Schulden, vielleicht aus Grund einer historischen Erfahrung, Währungsreformen, Hyperinflation, Geldentwertung. Das hat alles sozusagen in den Gencode hineingespielt. Und deswegen waren deutsche Ökonomen auch immer sehr stark für Schuldenbremsen, für harte Schuldenregeln. Und die Mehrzahl dieser Ökonomen hat in dieser Krise umgedacht. Auch das sollte einem zu denken geben in der Beurteilung der Maßnahmen.
Ich will nochmal auf die Kanzlerin zu sprechen kommen. Vielleicht hat sie auch tatsächlich umgedacht. Im Spiegel sagen die Kollegen, es gab große Merkel-Momente sozusagen 2011, als Fukushima war und dann der Ausstieg aus der Atomenergie kam. 2015 das Aufnehmen der Flüchtlinge und jetzt 2020 die europäischen Antworten auf die Corona-Pandemie.
Ja, das ist natürlich jetzt insofern richtig und gleichzeitig zeigt es dann auch die ganze Schwierigkeit. Diese drei Momente sind ja nicht nur Momente an sich, sondern aus denen muss ja was folgen. Jetzt würde ich sagen, nach Fukushima war die Entscheidung womöglich unvermeidlich, aus der Atomenergie auszusteigen. Die Energiewende, die danach aber erfolgen sollte, wurde nur mit halber Kraft oder jedenfalls nicht richtig angegangen. Das erleben wir auch in der ganzen Klimadebatte. Die Flüchtlingsfrage, ich würde sagen, dieses Septemberwochenende, an dem wir die Menschen zu uns geholt haben, das war tatsächlich richtig und wichtig. Danach hat sich Europa aber völlig zerlegt über die Frage, wer oder wie werden eigentlich Menschen aufgenommen und wie gehen wir damit um. Das politische Management dieser Krise, das danach folgte, war nicht gut, auch von Deutschland nicht gut. Und jetzt bei der Finanzkrise kommt es eben wieder darauf an, dass man tatsächlich gemeinsam mit der Kommission es schafft, sowas wie einen Konsens über eine vernünftige Finanzpolitik, auch einen Konsens über eine künftige, richtige Finanzpolitik herzustellen. Super schwer.
Super schwer. Es muss eben in Europa Konsens gefunden werden. Der EU-Gipfel, der heute stattfindet, findet virtuell statt. Aber dann der nächste soll doch auch wieder in Präsenz sozusagen der einzelnen Staatschefs stattfinden. Ist wahrscheinlich wichtig, oder? Dass man sich in diesen Dingen wirklich trifft.
Ja, das ist jetzt sowas, Frau Schäfer, da würden wir beide doch wahnsinnig gern einfach wirklich mal Mäuschen spielen, oder? Man möchte doch, und das ist für uns Journalisten wirklich eine Closed Zone. Wir kommen ja in die wirklichen 4, 6 oder 8 Augengespräche auch nicht rein. Das würde man wahnsinnig gern wissen, ob diese Gespräche dann ein Telefonat ersetzen können. Die Leute, mit denen wir über diese Gespräche reden, sagen uns zwei Sachen. Das eine ist, tatsächlich kann man, weil die Regierungschefs, die Staatschefs häufig auch miteinander telefonieren, kann man mittlerweile viel auf dieser Ebene per Video, per Telefon machen. Da ist nicht unbedingt der Händedruck notwendig. Häufig aber ist es so, das erzählen uns die Diplomaten aus der zweiten, dritten Reihe, die Beamten, die Sherpas, die Stäbe, die sagen, für uns, also für diese Leute ist es wahnsinnig wichtig, weil während eben dann die Kanzlerin mit Macron und, sagen wir mal, Viktor Orban zu dritt zusammensitzt, trifft man sich auf dieser Ebene zwischen Frankreich, Ungarn und Deutschland auf der Arbeitsebene. Und da ist es wichtig, sich kennenzulernen und auch Vertrauen zu schöpfen, weil dort natürlich die Entscheidungen vorbereitet werden. Und das geht offensichtlich nicht per Telefon und per Video. Und den Leuten, denen fehlt wirklich was.
Und in der Tat wären wir da gern Mäuschen. Das würde ich auch so sehen. Marc Brost hier zu Gast von der Zeit in Deutschlandfunk Kultur. Erstmals ist Facebook jetzt gegen Donald Trump, den US-Präsidenten, vorgegangen. Gegen Werbeanzeigen seines Wahlkampfteams, um genau zu sein. Die sind nämlich gelöscht worden von Facebook. Was war da zu sehen? Trump hat gewarnt vor linken Gruppierungen, die angeblich Amerika zerstören wollten. Und unter diesen Anzeigen war ein umgekehrtes rotes Dreieck, ein Nazi-Symbol, das in der nationalsozialistischen Zeit politische Gefangene in den KZs tragen mussten. Herr Brost, Trump verwendet ein Nazi-Symbol oder sein Team. Ist das Strategie oder weiß dieses Team nicht, was es tut?
Aus der Ferne betrachtet würde ich sagen, zweiteres, Dummheit. Aber es ist aus der Ferne betrachtet. Ich meine, wenn ich dem neuen Enthüllungsbuch von John Bolton glauben darf, dann denkt Trump auch, dass Finnland ein Teil Russlands wäre. Also offensichtlich ist da mehr im Argen.
Wir haben einen CNN-Moderator heute früh gehört, der selbst schwarz ist, der dazu gesagt hat, Trump und sein Team hätten jede Bodenhaftung verloren.
I think it happens because that's exactly what they want to put out. That's what they want to send out.
Ich glaube, das ist genau, was sie veröffentlichen wollen. Facebook und viele andere Plattformen haben viel zu lange weggeschaut und nichts unternommen. Jetzt merken sie plötzlich, wie die meisten Amerikaner über so etwas denken und sagen sich, wir müssen etwas dagegen tun.
Also jetzt müssen Facebook und Twitter und auch die anderen was dagegen tun. Kann das sozusagen jetzt als Bewusstsein sich durchsetzen?
Ja, also vielleicht nochmal um auch zur Ergänzung jetzt dieser Frage, war das bewusst gewählt, als ich gerade sagte Dummheit. Ich glaube, was bewusst als Strategie in diesem Wahlkampf versucht wird, ist, den Rassismus zu nutzen als Thema oder wenn Sie wollen, die rassistische Spaltung und die Debatte über die Frage, wer oder was ist eigentlich Amerika, das gezielt als Wahlkampfthema zu setzen, um bestimmte Leute anzusprechen und bestimmte Leute für sich zu mobilisieren. Das ist perfide, das ist nationalistisch, das ist rassistisch und das will man eigentlich nicht. Ob jetzt dieses Symbol da reinspielt, ist eine andere Frage. Interessant ist ja tatsächlich, dass Trump wirklich jede Bodenhaftung verloren zu haben scheint, dass sein Team zu sehr viel bereit zu sein scheint und dass dieser Wahlkampf mehr noch als der letzte über die digitalen Medien ausgetragen werden wird und dass Twitter und Facebook viel mehr noch als im letzten Wahlkampf vor 4 Jahren eine große Verantwortung haben. Mhm. Und diese beiden Firmen bereit sind, diese Verantwortung zu nutzen, was es auch heißt, Verantwortung zu haben und wie man sie nutzen kann, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen.
Also Facebook hat ja bisher nicht reagiert und hat immer gesagt, naja, es gilt eben die Meinungsfreiheit und deswegen können wir Herrn Trump da nicht belangen und nichts löschen.
Absolut. Und dennoch gibt es natürlich dann wiederum justiziable Vorwürfe und wir erinnern uns an das, was Twitter nun gemacht hat in den letzten Wochen mit einigen Tweets des Präsidenten, die ja dann wiederum eine sehr harsche Reaktion des Präsidenten hervorgerufen haben. Es ist eben ganz offenkundig, dieser Mann ist nicht nur über seine Präsenz in den sozialen Netzwerken ins Amt gekommen, sondern er hat die Präsenz auch weiter genutzt. Er hat auch Dinge in diesen Netzwerken getan, also getwittert, geschrieben, weitergeleitet, die man sich davor nicht hätte vorstellen können. Man hat ja immer gedacht, spätestens wenn der Mann Präsident ist, dann wird diese Twitter-Aktivität zurückgehen. Im Gegenteil, Twitter ist das Medium. Facebook ist jetzt das Medium des Wahlkampfs als Medium hinzugekommen. Deswegen glaube ich, werden die nächsten Wochen eben zeigen, was dort passiert.
Ich habe in Ihrer Zeitung in der Zeit ein schönes Interview mit dem Schriftsteller Paul Auster gelesen in New York. Der sagt, er kann Trump nicht ertragen und er will auch nicht seinen Namen nennen. Er sagt immer nur Nummer 45 oder Monster.
Ja, darüber haben wir dann auch sehr viel gesprochen, ob das die richtige Reaktion ist. Also man sieht eben, dass es eine große Spaltung gibt zwischen, sagen wir mal, Ostküsten-Establishment und den Flyover-States oder, wenn Sie wollen, den Intellektuellen und dem Trump-Lager. Und das spielt ja auch in der politischen Auseinandersetzung dieser Wochen und auch der kommenden Monaten eine große Rolle. Ich hatte gerade John Bolton angesprochen, das Enthüllungsbuch, das jetzt auf den Markt kommen soll, das Buch des ehemaligen Sicherheitsberaters. Das ist nicht das einzige Buch, was jetzt kommen wird. Es wird mehrere Enthüllungsbücher geben. Und man glaubt immer, Mensch, wenn noch mehr über Trump ans Licht kommt, dann müsste doch eigentlich seine Zustimmung sinken. Aber das passiert nicht, weil diese Bücher von bestimmten Leuten gelesen werden. Diese Bücher erreichen eine bestimmte Zielgruppe, die aber Trump sowieso schon nicht wählt. Und Trump selber kommuniziert über einen anderen Kanal, über Twitter und Facebook.
Also wenn ich Sie höre, habe ich den Eindruck, Sie sehen relativ schwarz für den November.
Naja gut, also sagen wir mal so, wir haben ja nun in der Politik gelernt, es kommt immer anders, als man denkt. Deswegen mag ich mich wirklich auf keine Prognose mehr einlassen.
Rainer Langhans wird heute 80 Jahre alt, schillernde Ikone der 68er. Mark Brost, mein Gast von der Zeit. 1968 waren Sie noch nicht auf der Welt, das hat dann noch 3 Jahre gedauert, da habe ich mich informiert. Exakt. Aber Sie laufen jeden Morgen an der Kommune 1 vorbei.
Habe ich Ihnen vorhin erzählt im Vorgespräch, genau. Es ist so, ich wohne in Berlin, in Charlottenburg und auf dem Weg zur S-Bahn laufe ich jeden Morgen an einer Tafel vorbei, an einem Haus am Stuttgarter Platz 1, in dem eben damals, also diese Tafel erinnert daran, dass die Kommune 1 dort 1968 und ich glaube noch ein paar Jahre länger dort ihren Sitz hatte.
Ja, Rainer Langhans, also Kommunarde, Mitbegründer eben dieser berühmten Kommune 1, einer, der ganz anders leben wollte als die Gesellschaft, der ja auch natürlich mit den nationalsozialistischen Zeiten zu kämpfen hatte als junger Mensch. Was können wir von ihm lernen, Herr Brost?
Ja, die Frage, finde ich, ist ja erstmal, was er selber sagt, was man von ihm lernen könnte. Und da habe ich mit großem Interesse das Interview gelesen, das er meinen Kollegen des Spiegel diese Woche gegeben hat. Da hat er die Erwartungen ja sehr runtergedimmt. Er hat gesagt, im Grunde ist bis auf ein bisschen Kulturrevolution von 68 eigentlich nichts geblieben. Er spricht sehr viel über Spiritualität und dass er im Grunde nur die eigene Verrücktheit konsequent weiterentwickelt hätte. Deswegen glaube ich, geht es in der Betrachtung von 68 weniger um Rainer Langhans als das, was damals wirklich passiert ist und was dieses Land so als gesellschaftliche Befreiung erlebt hat.
Also Sie meinen, man sollte von der Person sozusagen ein bisschen weggehen und sich die eigentliche Revolution angucken. Aber jetzt an seinem Geburtstag, wollen wir über ihn nochmal reden und wollen ihn auch zu Wort kommen lassen. Er meint nämlich, er lebt relativ richtig.
Was ich ja damals schon angefangen habe als Revolution, war, mich zu revolutionieren. Was dann nach draußen projiziert wird, dann an Körperlichkeit, an Kleidung und so weiter, das ist dann eine zweite Frage, nicht so wichtig. Aber diese innere Revolution, diese innere Arbeit, das habe ich eben seitdem weitergemacht. Ich lebe in der Kommune, ich lebe eben wirklich anders, bin deswegen auch in gewisser Weise ein Außenseiter in der Gesellschaft. Aber ich lebe, wie ich finde, relativ richtig.
Ja, ist doch schön, wenn man sowas von sich selber sagen kann. Aber ich finde auch diesen Gedanken, dass man erst sich selber revolutionieren muss, bevor man sozusagen die Welt revolutioniert, gar nicht so falsch.
Ja, ich mag das auch nicht abtun. Also es ist, glaube ich, schon so, nur da ist die Gesellschaft natürlich auch vielleicht durch 68er schon bunter, freier und offener geworden. Dieses, dass man nach seiner Fasson glücklich werden kann. Und das ist auch die Frage, wer ist man selbst und wie wird man von der Gesellschaft gesehen, dass das heute liberaler ist, als es eben damals in diesen Jahren auch war. Ich glaube, der Gedanke, also wenn wir es jetzt einmal ernst nehmen, ist tatsächlich ja schon, dass wir uns mit einer großen Selbstverständlichkeit darauf einlassen, dass die Gesellschaft heute so ist, wie sie ist, dass der Kapitalismus so ist, wie er ist, dass die Arbeitsbiografien so sind, wie sie sind, dass die Schule so sein muss, wie sie ist. Und das auch vielleicht zu hinterfragen und immer wieder zu überlegen, wie finde ich erstens selbst meinen Platz und was kann ich vielleicht selbst dazu beitragen, dass gewisse Selbstverständlichkeiten immer wieder hinterfragt werden, weil es vielleicht doch eine bessere Variante gibt und doch ein besseres Modell oder eine bessere Form des Zusammenlebens, sei es für mich im Kleinen mit meinen, er lebt mit 3 Frauen zusammen, wenn ich es richtig weiß.
Also, mit seinem Harem. Ja.
Für meine Familie, für meinen Harem, für meine Beziehung. Und eben auch für die Gesellschaft. Das, glaube ich, nehmen wir mal positiv mit.
Wir hinterfragen ja oft das Internet und die Folgen. Da hören wir mal, was er dazu sagt, wie er mit dem Internet lebt, Rainer Langhans.
Weil das Netz ist einfach der neue und der schönere Ort, den wir inzwischen immerhin geschaffen haben. Und dahin werden wir gehen und Corona tritt uns nochmal. Warum gibt es eben auch so viel Negatives, gerade im Netz? Ganz einfach. Wenn du raus willst aus dem Negativen, also aus deiner Mördergrube, dann wirst du das nur dadurch tun können, dass du es rausholst aus der Privatheit und allen zeigst und damit sie und sie, man sich selbst auch veranlasst zu sagen, Mann, das ist ja furchtbar, da möchte ich raus, das will ich verändern. Nur dadurch geht das. Und das wird passiert im Netz. Und für die Leute, die da ein bisschen kurzsichtig sind, sieht es eben so aus, als ob das Netz immer negativer geworden ist.
Aber er sagt eben, das Private ist politisch und das Netz gibt uns die Möglichkeit, das Private ganz öffentlich zu machen und das kann helfen.
Ja, das sehe ich jetzt leider komplett anders, auch obwohl er heute 80 ist. Ich glaube, dass unpolitisch geantwortet, eher gesellschaftlich, das Netz dazu beigetragen hat, dass wir eine Gesellschaft sind, die wahnsinnig Wert auf Außendarstellung legt, wahnsinnig Wert auf Sein und Schein. Und wenn man sich mal anschaut, was im Augenblick läuft über Instagram und Twitter und Facebook, dann sind es immer wunderschöne Bilder und eine selbstoptimierte Darstellung.
Gut, aber manche zeigen natürlich auch etwas von sich, was durchaus auch schmerzt.
Ja, aber das würde ich dann tatsächlich sagen, muss dann auch im Kleinen ausgetragen werden. Also da kenne ich sowohl politisch wie gesellschaftlich wie auch persönlich zu viele Leute, die, glaube ich, das Netz eher nutzen, um mehr darzustellen, als sie wirklich sind. Und die sollten, glaube ich, eher im Kleinen mal ihre Konflikte austragen und im Kleinen ehrlich zu sich sein.
Sagt Marc Brost von der Zeit. Und wir haben gemeinsam Rainer Langhans zum Geburtstag gratuliert, zum 80. nämlich. Heute Vormittag hat der Bundestag über den Wehrbericht 2019 debattiert. Die ja frisch gewählte neue Wehrbeauftragte Eva Högel hat eine Rede gehalten und sie möchte, dass rechtsextreme Einstellungen in der Truppe gezielt bekämpft werden. Und ja, das ist ein Thema und das ist jetzt wieder klar geworden, auch dadurch, dass es diesen Brandbrief gab von dem Offizier der KSK, des Kommando Spezialkräfte, wo eben drin stand, dass es rechtsradikale, ja toxische Strukturen in der KSK gäbe. Marc Brost, wovon gehen Sie aus? Gibt es insgesamt mehr Rechtsextreme in der Bundeswehr als in der Gesellschaft?
Im besten wie im schlimmsten Fall ist die Bundeswehr ein Abbild der Gesellschaft. Und wenn es in der Bundeswehr viele Rechtsextreme oder wenn es da Strukturen gäbe, dann würde es automatisch bedeuten, dass es die auch in der Gesellschaft gibt und das ist beides schlimm genug. Ich glaube, was wir im Augenblick erleben, ist ein tiefer Einblick in eine Gruppe oder einen Bereich, in dem wir sehr lange nicht hingeschaut haben. Das ist die Frage Berufsarmee. Welche Folgen hat die Aussetzung oder der Wechsel von einer Wehrpflichtarmee zur Berufsarmee? Welche Leute gehen da jetzt heute hin? Was machen die dort? Und was passiert, wenn sie Dinge machen, die wir nicht wollen? Wer kontrolliert das? Wie fällt das auf? Und da scheint sich offensichtlich eben, da wir nicht hingeschaut haben als Gesellschaft, scheint sich doch mehr zu tun und Schlimmeres zu tun, als wir bislang vermutet haben.
Wir haben heute früh im Programm hier in Deutschlandfunk Kultur mit dem Militärhistoriker Klaus Naumann gesprochen und ihm auch diese Frage gestellt. Hier ist, was er gesagt hat.
Auf der einen Seite haben wir eine Bundeswehr, die von einem Dauerkonflikt lebt zwischen wachsenden Aufträgen, bescheidenen Mitteln und bescheidenen Kräften. Auf der anderen Seite haben wir eine KSK, die in dieser Schrumpfperiode beständig gewachsen ist, die über eine gute Personalstärke verfügt, über eine große Führungsdichte, die in Ausstattung, Verweildauer, Binnenstruktur, in Sonderausbildung einen Sonderstatus in der Bundeswehr genießt. Auch das wirft bestimmte Probleme auf, nämlich der Isolierung von der übrigen Truppe. Das heißt, wir können hieraus strukturell erstmal schließen, naja, es könnte doch sein, dass in dieser KSK eine Art Sonderbewusstsein herangewachsen ist. Und wir können auf der anderen Seite den Schluss ziehen, wenn das in der KSK unter so günstigen Bedingungen so aussieht, dann gibt es zumindest den begründeten Anlass, ähnlichen vergleichbaren Neigungen in der gesamten Truppe genauer nachzugehen.
Also im Grunde sagt er das auch. Wir müssen einfach genau hingucken und wir müssen auch empirische Daten erheben.
Naja, das ist, glaube ich, zwingend notwendig und wir haben eben zu lange nicht hingeschaut. Da könnte man nochmal überlegen, wer war eigentlich in den letzten Jahren Verteidigungsminister oder Verteidigungsministerin und warum hat das nicht funktioniert. Man müsste.
Also denken Sie an Ursula von der Leyen?
Zum Beispiel.
Und haben Sie eine Antwort, warum das nicht funktioniert?
Wir könnten auch über übrigens Karl Theodor zu Guttenberg reden, der damals die Wehrpflicht abgeschafft hat und wo man auch nochmal fragen könnte, war das jetzt mehr ein PR-Coup in eigener Sache oder war es wirklich richtig und wichtig und sinnvoll? Die Folgen sehen wir jetzt. Ich glaube, wie Herr Naumann sagt, es kulminiert so vieles. Es kulminiert die Frage Ausstattung, Personal. Es ist, glaube ich, auch ein Thema die Frage, wie sehen wir selbst eigentlich unsere Soldaten? Die Auslandseinsätze mit einer großen Selbstverständlichkeit kämpfen deutsche Soldaten heute in Mali, in Afghanistan. Sie sind in Kampfeinsätze dort verwickelt. Wie gehen wir mit diesen Menschen um und was erwarten wir eigentlich von denen? So Soldat sein, Kampf sein, auch stolz sein auf Leistungen, das sind Dinge, die uns aus einem historischen Kontext schwerfallen und ich finde auch zu Recht schwerfallen. Das sind Begriffe, mit denen wir uns schwer tun sollten. Wenn aber Menschen ihr Leben riskieren für dieses Land in einem Einsatz, dann erwarten sie womöglich etwas davon. Was haben sie zu erwarten? Was erwarten sie zu viel? Auch diese Debatte sollten wir führen. Denn sonst verselbstständigt sich etwas.
Denken Sie da an die Frage sozusagen, ob man sich als Held fühlen darf, zum Beispiel dieses Wort Held, spielt das da eine Rolle?
Absolut. Was ist ein Held und sollte man, also ist ein Soldat ein Held, wann ist ein Soldat ein Held? Das sind ganz, ganz schwierige Fragen, nochmal, auch gerade vor dem historischen Kontext Deutschlands. Ich habe da gar keine einfache Antwort drauf, ich kann aber verstehen, dass Mann oder Frau als Soldatin oder Soldat darauf gerne eine Antwort hätte.
Und Klaus Naumann, um ihn nochmal zu hören, den Militärhistoriker, der sagt, wir brauchen Professionalismus.
Eine Berufs- und Freiwilligenarmee hat wesentlich höhere Ansprüche und kann sie auch leben an den Professionalismus der Streitkräfte und des Militärs. Das heißt, die Ausbildung kann und oder sollte wesentlich gründlicher sein und man sollte die Chance, den Soldaten zu bilden, zu seinen Überzeugungen, zu seinen Fähigkeiten und zu seinen Befähigungen, sollte sehr viel größer sein. Da gibt es vermutlich Unterlassungen.
Also sprich, die Ausbildung muss nochmal genau betrachtet werden auch.
Ja, schauen Sie, das war damals die Idee der wehrpflichtigen Armee, dass man vom Staatsbürger in Uniform gesprochen hat und gesagt hat, die Frage, welche Rolle spielt jeder Einzelne und welches Selbstverständnis haben wir als Bundesrepublik Deutschland, die wird automatisch auch in die Armee hineingetragen von denjenigen, die dort 12 Monate, 15 Monate, je nachdem wie lang das war, ihren Dienst absolvieren. Und das Thema Armee und Gesellschaft, das war sehr ineinander verschränkt. Diesen Konnex gibt es nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie man das herstellen kann. Da geht es, glaube ich, nicht nur um Bildung, sondern da geht es wirklich um die Frage, was sind das für Menschen? Was wollen wir von denen? Was haben wir von denen zu erwarten? Und was können die auch uns geben?
Marc Brost sagt das von der Zeit hier in Deutschlandfunk Kultur. Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof schließt 62 seiner 172 Filialen. Zumindest ist das die Zahl, diese 62, die bisher raus ist. Vielleicht sind es auch noch mehr. Heute um 14 Uhr, also in ein bisschen über einer Stunde, sollen die Mitarbeiter Klarheit kriegen. Es hat natürlich großen Sanierungsdruck schon länger bei Karstadt Kaufhof gegeben. Ich, Herr Brost, bin ja ehrlich gesagt bekennende Warenhausbesucherin. Das stammt aus meiner Kindheit. Ich war da öfter und auch mit meiner Mutter und da habe ich gute Erinnerungen. Und letztens war ich mal wieder hier in Berliner Karstadt und fand mich ganz alleine. Insofern hatte ich auch schon da das Gefühl, irgendwas funktioniert nicht. Also ich meine, die Menschen kommen nicht mehr ins Kaufhaus. Wie kann das sein?
Na, also wenn wir einmal in Erinnerungen schwelgen wollen, dann geht es mir wie Ihnen. Meine Großmutter. Ich bin mit meinen Großeltern aufgewachsen. Meine Großmutter hat mich immer damals mit in die große Stadt genommen, ins große Kaufhaus. Ich lasse mal jetzt weg, welches es war. Mhm. Und dazu gehörte irgendwie dann das Shoppen über mehrere Etagen. Und am Ende endete es mit einem für damalige Verhältnisse luxuriösen oder opulenten Essen oben im Restaurant. Mhm. Aber Sie merken schon, wir schwelgen in Erinnerung. Es ist ja ein bisschen alte Bundesrepublik.
Genau, es war so ein Sinnbild der alten Bundesrepublik.
Und es ist eben so, also ich glaube, es gibt zwei Entwicklungen, die halt bedauerlicherweise jetzt zu dieser Schließung und unter Umständen zum weiteren Sterben der Warenhäuser führen. Das eine ist Globalisierung und das andere ist Individualisierung. Globalisierung bedeutet, es gibt sowas wie einen weltweiten Schick, was bestimmte Marken, bestimmte Dinge angeht. Und wenn wir beide uns jetzt in den Zug setzen würden und nach München, nach Düsseldorf, nach Köln oder irgendwo hinfahren würden außerhalb Berlins und durch eine Einkaufsstraße gehen würden, sie würden wahrscheinlich jenseits der Architektur relativ ähnlich aussehen. Die gleichen globalen Marken, die gleichen Brands, die wir jetzt alle hier an dieser Stelle nicht aufzählen dürfen und auch nicht sollten, die aber im Grunde so einen globalen Einheitsschick kreieren. Und darauf fahren viele Leute ab. Und das sind die Dinge, die noch funktionieren. Und das Warenhaus ist in seinem Sortiment, weil es diese Marken nicht bedienen kann, weil die eigene Filialen haben, so ein bisschen hinten runtergefallen.
Gut, aber die Marken werden ja teilweise dort schon verkauft. Ist ja nicht so, dass man die da nicht kriegt.
Ja, aber nicht diese, aber wenn wir auf bestimmte gucken und wie gesagt, ich glaube, unsere Hörer wissen, von welchen wir reden, gibt es dort nicht. Und die Individualisierung, das ist ja das Zweite, dass man sagt, also wer eben diesen globalen Einheitsschick nicht will, der steht auf kleine Sachen, auf trendige Sachen. Das ist das, was immer mehr ja kommt, irgendwie kleine Läden, die aufmachen, trotz großer Einkaufsstraßen. Auch das bedient das Warenhaus nicht. Das Warenhaus fällt irgendwie so in die Mitte.
Gut, aber ich hatte mich schon gefragt, auch bei meinen letzten Besuchen, ob man nicht innerhalb des Warenhauses doch auch sich ein bisschen hätte verändern können. Denn in der Tat sehen die ja noch so aus wie vor, weiß ich nicht, 30 Jahren.
Nee, das stimmt nicht ganz. Also jedenfalls nicht, dass ich immer gehe. Und Sie merken, ich bin da auch ab und zu noch und nicht nur aus einer nostalgischen Kindheitserinnerung
Sondern weil es Sinn macht, weil man da alles kriegt?
Ich glaube, das Interessante ist, wenn man bestimmte Sachen sucht, dann weiß man, dass man die da kriegt und dann geht man dahin, auch wenn man irgendwie, ja. Genau. So, aber es ist leerer geworden und es gibt ja noch einen zweiten Trend, der sich in der im Konsum in Deutschland verändert hat, der auch global ist, was ja gleichzeitig angewachsen ist neben den Warenhäusern, sind die sogenannten Malls. Auch noch was, was aus den USA rübergeschwappt ist. Ne? Weiß auch jeder, was sich dahinter verbirgt. Und ich glaube, es gehen im Augenblick mehr Leute durch Malls, als noch in Warenhäuser gehen. Das ist einfach nur ein Fakt. Und auch das bedeutet, dass die Warenhäuser nicht mehr attraktiv sind.
Haben Sie jetzt genau aufgepasst, was Sie sagen, weil Sie nichts Falsches sagen wollten? Da treiben sich die
Leute
Menschen rum.
Ja,
ich glaube, das darf man noch sagen.
Ja, ich hoffe.
Ja, also leider ist es so, dass eben heute die Beschäftigten, das sind 28.000 Beschäftigte bei Galeria Karstadt Kaufhof, dann gesagt bekommen, welche Häuser genau geschlossen werden sollen, wie viele es sind. Und ja, dann ist die Frage, es sind 62, inzwischen ist die Zahl bestätigt, kriege ich gerade aufs Ohr gesagt von unserer Redaktion. Insofern ja, haben wir die Zahl und schauen jetzt mal, was das mit den Innenstädten macht. Vielen Dank, Marc Prost. Sie haben über Philipp Amthor geschrieben in der Neuen Zeit, Marc Prost von der Zeit, hier zu Gast in dieser Mittagsstunde. Und Sie eben fragen, war es das? Wir haben schon gesprochen diese Woche über diese Frage, ob er mit 27 denn noch so eine Art, dass man ihm das noch verzeihen kann, weil er eben so jung ist. Würden Sie es ihm verzeihen, diesen Fehler, den er jetzt da gemacht hat?
Na, es ist einfach eine riesengroße Dummheit und insofern, ich würde sagen, schon unverzeihlich. Die Frage ist eben, was folgt von einem Bundestagsabgeordneten daraus? Also bei einem Minister, bei jemand, der ein öffentliches Amt hat, würde man natürlich sagen, das ist dann schon ein Rücktrittsgrund, diese Art von Lobbyismus. Bei einem Bundestagsabgeordneten ist das ein Fall, um das Mandat niederzulegen. Die Bundestagsverwaltung prüft das. Ich glaube, es ist auch eine Frage, was dann noch vorkommt und was dann noch weiter herauskommt. Es ist eigentlich mehr als eine Dummheit. Also das geht nicht. Das ist eine Grenzüberschreitung.
Und er muss eigentlich gewusst haben, was er da tut.
Naja gut, ja? Das wiederum ist jetzt eben spannend. Also was steckt da denn eigentlich hinter dieser Firma? Denn über Augustus Intelligence und die Frage, für wen er da lobbyiert hat, das ist ja noch das weitaus größere Thema.
Und jetzt haben wir gerade noch eine Einmeldung bekommen hier. Der Wirecard-Chef Braun tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Wirecard war jetzt gar nicht Thema, ist aber natürlich auch ein Tagesthema.
Ja, ich finde vor allem, da gibt es eine Überleitung zwischen Augustus Intelligence, wo wir gerade waren, und Wirecard, weil die Frage ist, wie viele Blender sind eigentlich in der deutschen Wirtschaftswelt unterwegs? Wirecard scheint offensichtlich die gesamte Finanzregulierung geblendet zu haben und hat es immerhin bis in den DAX geschafft. Ein Ding, das man auch nochmal sich sehr genau anschauen muss.
Das werden wir beim nächsten Mal tun. Also kann ich jetzt nicht versprechen, aber vielleicht ergibt sich's ja. Schön, dass Sie da waren, Herr Prost.
Gerne.